Deutschlandfunk.
Die Entflohene. Hörspiel nach dem Roman La Fugitive von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 3.
Einige Tage später kam meine Mutter mit der Post in mein Zimmer und legte sie achtlos auf mein Bett, als dächte sie an etwas ganz anderes. Sie zog sich gleich wieder zurück und lächelte dabei. Und ich lächelte ebenfalls und dachte, es muss irgendetwas Interessantes für mich in der Post sein. Und Maman hat diese gleichgültige, zerstreute Miene nur aufgesetzt, um mir die Überraschung nicht zu verderben und es nicht zu machen wie Leute, die einem die halbe Freude nehmen, indem sie vorher ankündigen. Und sie ist nicht geblieben aus der Befürchtung heraus, dass ich meine Freude aus Ehrgefühl verbergen und sie damit weniger lebhaft empfinden würde. In ihrer Eile hatte meine Mutter die Kerze mitgenommen. Ich sah, dass sie die Post ganz in meine Nähe gelegt hatte, damit sie mir nicht entginge. Aber ich merkte, dass es sich nur um Zeitungen handelte. Zweifellos stand irgendetwas von einem Autor darin, den ich sehr schätzte und der nur selten schrieb, sodass der Artikel eine Überraschung für mich wäre. Ich ging zum Fenster und zog die großen Vorhänge auf. Über dem bleichen, dunstigen Tageslicht erfüllte mich ein Himmel, so rosa wie die gerade in den Küchen entzündeten Herdfeuer, mit Hoffnung und dem Verlangen, die Nacht auf Reisen zu verbringen und in dem kleinen Bahnhof in den Bergen zu erwachen, in dem ich das Milchmädchen mit den rosa Wangen gesehen hatte. Ich schlug den Figaro auf. Was für eine ärgerliche Angelegenheit. Gleich der erste Artikel trug denselben Titel wie jener, den ich eingeschickt hatte und der nicht erschienen war. Doch nicht nur der Titel war der gleiche. Hier waren sogar völlig identische Worte. Das war denn doch zu stark. Ich würde einen Beschwerdebrief schreiben. Aber es waren nicht nur einige Worte, es war das Ganze. Da war mein Name. Mein Artikel war das, der endlich erschienen war. Doch mein Geist, der womöglich schon damals begonnen hatte zu altern und ein wenig müde zu werden, fuhr noch einen Augenblick fort zu argumentieren, als habe er gar nicht begriffen, dass dies mein Artikel war. So wie manche Greise gezwungen sind, eine einmal begonnene Bewegung zu Ende zu führen, selbst wenn sie nutzlos oder gar durch ein unerwartetes Hindernis, vor dem man sich unverzüglich zurückziehen müsste, gefährlich geworden ist. Dann sann ich darüber nach, was für ein geistiges Brot eine Zeitung doch ist. Noch warm und feucht vom gerade erfolgten Druck und dem morgendlichen Nebel, indem man es bei Anbruch der Morgenröte an die Dienstmädchen verteilt, die es ihren Herrschaften mit dem Milchkaffee servieren. Wundersames, vervielfältigbares Brot, das zugleich eines und 10.000 ist, das das Gleiche für jeden bleibt und doch zugleich ohne Zahl in alle Häuser dringt. Was ich in den Händen hielt, ist nicht ein bestimmtes Exemplar der Zeitung, es ist ein beliebiges von 10.000. Es ist nicht nur das, was von mir geschrieben wurde, es ist das, was von mir geschrieben und von allen gelesen worden ist. Um das Phänomen, das in diesem Augenblick in den anderen Haushalten auftritt, richtig würdigen zu können, muss ich diesen Artikel nicht als Autor, sondern wie einer der anderen Leser der Zeitung lesen. Er war nicht nur einfach das, was ich geschrieben hatte, er war das Symbol seiner Inkarnation in so vielen Geistern. Um ihn zu lesen, musste ich daher einen Augenblick aufhören, sein Autor zu sein. Ich musste ein beliebiger Leser der Zeitung werden. Doch zunächst meldete sich erste Besorgnis. Wird der ahnungslose Leser diesen Artikel überhaupt sehen? Ich schlage die Zeitung so geistesabwesend auf, wie dieser ahnungslose Leser es tun würde, und setze sogar eine Miene auf, als wüsste ich nicht, was an diesem Morgen in meiner Zeitung steht, und als hätte ich es eilig, die Gesellschaftsnachrichten oder den Politikteil zu lesen. Doch mein Artikel ist so lang, dass mein Blick, der ihm ausweicht, dennoch im Überfliegen an einem Abschnitt davon hängen bleibt. Doch viele von denen, die diesen Leitartikel bemerken, schauen nicht, selbst wenn sie ihn lesen, auf den Namen darunter. Selbst ich wäre kaum in der Lage zu sagen, von wem der Leitartikel von gestern war. Ich nehme mir jetzt fest vor, sie immer zu lesen. Und auch den Namen ihres Autors. Doch wie ein eifersüchtiger Liebhaber, der seine Geliebte nicht betrügt, um an ihre Treue glauben zu können, bedachte ich, dass meine künftige Aufmerksamkeit im Gegenzug die der anderen weder erzwingt noch erzwungen hat. Und dann wären da noch diejenigen, die weggefahren sind, zur Jagd oder zu früh aus dem Haus gegangen sind. Doch einige werden ihn wohl immerhin lesen. Ich mache es wie Sie, ich fange damit an. Auch wenn ich weiß, dass viele der Leute, die diesen Artikel lesen, ihn schrecklich finden werden, scheint mir doch, während ich ihn lese, all das, was ich in jedem Wort wahrnehme, tatsächlich auf dem Papier zu stehen. Ich kann nicht glauben, dass jeder Mann, wenn er die Augen aufmacht, nicht unmittelbar die Bilder sehen wird, die ich sehe. Denn mit der Naivität von Leuten, die glauben, dass das Wort selbst, das man ausgesprochen hat, sich unverändert seinen Weg entlang der Telefondrähte bahnt, glaubte ich, dass der Gedanke des Autors direkt vom Leser wahrgenommen wird, während sich doch in seinem Geist ein ganz anderer Gedanke herausbildet. In dem Augenblick, in dem ich ein beliebiger Leser sein will, vollzieht mein Geist die Bemühungen derjenigen nach, die meinen Artikel lesen. Bei der Lektüre des Artikels bemühte ich mich, mir einzureden, er stamme von jemand anderem. Da nun entzückten mich alle meine Bilder und Überlegungen, alle meine sprachlichen Ausschmückungen durch ihren Glanz, ihre Originalität, ihre Tiefe. Und wenn ich ein allzu großes Versagen bemerkte, versetzte ich mich in die Seele des beliebigen, erstaunten Lesers und sagte mir, ach was, wie soll ein Leser das denn merken? Es mag da etwas fehlen, schon möglich. Aber Teufel auch, wenn sie nicht zufrieden sind. Es sind doch genug hübsche Sachen darin und mehr, als sie gewohnt sind. Ich nahm mir vor, François weitere Exemplare besorgen zu lassen, um sie, wie ich behaupten würde, an Freunde zu verteilen. In Wirklichkeit aber, um mit den Fingern das Wunder der Vervielfältigung meiner Gedanken zu berühren und, als wäre ich ein anderer Herr, der gerade den Figaro aufschlägt, um in einer anderen Nummer die gleichen Sätze zu lesen. Es traf sich gut, dass ich schon seit ewigen Zeiten die Guermantes nicht mehr gesehen hatte. Als ich nach dem Mittagessen zu Madame de Guermantes ging, geschah das also weniger wegen Mademoiselle de Epocheville als vielmehr, um in Gestalt der Herzogin eine der Leserinnen meines Artikels zu sehen, die es mir ermöglichen könnten, mir vorzustellen, was die Öffentlichkeit, die Abonnenten und Käufer des Figaro gedacht haben mochten. Als ich in den Salon eintrat, sah ich das junge blonde Mädchen. Als ich in den Salon eintrat, sah ich das junge blonde Mädchen, Madame.
Sie selbst bat mich, sie ihr erneut vorzustellen.
Und tatsächlich hatte ich, seit ich eingetreten war, das Gefühl, sie gut zu kennen. Doch das verlor sich gleich wieder.
Sie hatten Mademoiselle de Forcheville bereits kennengelernt.
Nun, ich war mir im Gegenteil sicher, niemals irgendeinem jungen Mädchen mit diesem Namen vorgestellt worden zu sein. Der mir doch sicherlich aufgefallen wäre. So sehr war er meinem Gedächtnis vertraut, seit man mir einen Bericht über die Liebschaften Odettes und die Eifersucht Swanns gegeben hatte. Ich hätte demnach nicht allzu erstaunt sein brauchen, als ich den Namen de Forcheville hörte. Wenn das junge Mädchen nicht sofort, zweifellos in dem Wunsch, taktvoll Fragen zuvorzukommen, die ihr unangenehm gewesen wären, zu mir gesagt hätte, Sie erinnern sich nicht, dass Sie mich früher sehr gut gekannt haben?
Sie sagte, sie hätte sie im Salon sofort wiedererkannt, Doch in Wirklichkeit hatte Gilbert sie auf der Straße wiedererkannt und sie gegrüßt.
Und später erzählte mir Madame de Guermantes, dass Gilbert ihr als eine besonders komische Anekdote erzählt habe,
dass sie ihr gefolgt seien und sie gestreift hätten, weil sie sie für eine Kokotte hielten.
Ich erfuhr erst, nachdem sie gegangen war, warum sie sich Mademoiselle de Forcheville nannte.
Nach dem Tod Swanns sah sich Odette, die alle Welt durch ihre tiefe, andauernde und aufrichtige Trauer erstaunte.
Nach dem Tod Swanns sah sich Odette, die alle Welt durch ihre tiefe, andauernde und aufrichtige Trauer erstaunte, in den Stand einer sehr reichen Witwe versetzt. Forcheville heiratete sie, nachdem er eine lange Tour durch diverse Schlösser unternommen und sich vergewissert hatte, dass seine Familie seine Frau empfangen würde.
Diese Familie machte einige Schwierigkeiten, gab dann aber nach.
Angesichts des Vorteils, nicht mehr für die Ausgaben eines bedürftigen Verwandten aufkommen zu müssen, der quasi vom Elend zur Opulenz aufsteigen sollte.
Kurze Zeit später starb ein Onkel Swanns, auf dessen Haupt sich durch das sukzessive Verscheiden zahlreicher Verwandter ein enormes Erbe angesammelt hatte und hinterließ das gesamte Vermögen Gilbert, die damit zu einer der reichsten Erbinnen Frankreichs wurde.
Doch war das auch gerade der Augenblick, in dem aufgrund der Nachwirkungen der Dreyfus-Affäre parallel zu einem umfangreicheren Hineindrängen der Israeliten in die Gesellschaft eine antisemitische Bewegung entstanden war. Die Politiker, die meinten, die Aufdeckung des Justizirrtums werde dem Antisemitismus einen Schlag versetzen, hatten nicht Unrecht gehabt. Doch zumindest vorübergehend wurde damit im Gegenteil ein gewisser Antisemitismus in der gehobenen Gesellschaft begünstigt und verschärft. Forcheville, der wie jeder vom geringsten Adel aus Gesprächen seiner Familie die Gewissheit geschöpft hatte, dass sein Name älter sei als der des Hauses La Rochefoucauld, war der Ansicht, er habe, als er die Witwe eines Juden heiratete, einen ähnlichen Akt der Nächstenliebe vollbracht wie ein Millionär, der eine Prostituierte von der Straße aufliest und sie aus dem Elend und der Gosse herausholt.
Er war bereit, seine Güte sogar bis auf Gilbert selbst auszuweiten, deren viele Millionen zwar hilfreich, deren unmöglicher Name Swann jedoch für eine Eheschließung hinderlich wären. Er erklärte, dass er sie adoptieren wolle.
Als man in der Aristokratie von Gilberts jüngster Erbschaft erfuhr, bemerkte man alsbald, was für eine gute Erziehung sie genossen hatte und welche reizende Ehefrau sie abgeben würde. Das Wohlwollen des Herzogs und der Herzogin de Guermantes hatte zur Folge, dass man Gilbert gegenüber zur Not gelegentlich auch von ihrem armen Herrn Vater gesprochen hätte, was aber nicht mehr recht passte, da gerade zu dieser Zeit Forcheville das junge Mädchen adoptiert hatte und man wagte nicht mehr, vor ihr den Namen Swann auszusprechen. Ich hatte gerade beim Eintreten in den Salon zwei Zeichnungen Elstiers bemerkt, die früher in ein Kabinett im oberen Stockwerk verbannt gewesen waren, wo ich sie nur durch Zufall zu Gesicht bekommen hatte. Elstier ist jetzt groß in Mode. Aber für die Guermantes war nicht daran zu denken, andere Gemälde von ihm zu erwerben, weil die Preise dafür seit einiger Zeit in irrsinnige Höhen geklettert waren. Dabei fällt mir ein, ich habe Elstier gestern erst in einem Artikel im Figaro erwähnt. Haben Sie ihn gelesen? Sie haben einen Artikel im Figaro geschrieben? Stieß Monsieur de Guermantes mit der gleichen Heftigkeit hervor, mit der er, aber das ist doch eine Cousine von mir, hervorgestoßen hätte.
Im Figaro?
Ja, gestern.
Im Figaro, sind Sie sicher? Das sollte mich doch sehr wundern. Denn wir haben jeder unseren eigenen Figaro und wenn er dem einen entgangen wäre, hätte der andere ihn gesehen. Nicht wahr, Orian? Da stand nichts.
Der Herzog ließ den Figaro holen und gab sich erst angesichts der Tatsachen geschlagen, als hätte es bis dahin eher sein können, dass ich mich darin täuschte, in welcher Zeitung ich geschrieben hatte.
Verstehe ich recht? Sie haben also einen Artikel im Figaro veröffentlicht? Interessant.
Und sie gab sich Mühe, über etwas zu sprechen, das sie nicht interessierte.
Aber hören Sie, Bazin, Sie können das auch später lesen.
Als Monsieur de Guermont die Lektüre meines Artikels beendet hatte, machte er mir einige doch recht verhaltene Komplimente.
Ich bemängele die etwas klischeehafte Form eines überladenen Stils, voller Metaphern, wie in der altmodischen Prosa Chateaubriands. Ich gratuliere Ihnen dagegen ohne Vorbehalt dazu, dass Sie sich beschäftigen. Ich mag es, wenn jemand etwas mit seinen Händen anzufangen weiß. Ich mag nicht diese Taugenichtse, die sich immer nur wichtig machen und den Aufrührer spielen. Narrengezücht.
Am nächsten Tag erhielt ich zwei Glückwunschbriefe, die mich sehr erstaunten. Einen von Madame Goupil, einer Dame aus Cambrai, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen und auch in Cambrai höchstens dreimal gesprochen hatte. Ein Lesekabinett hatte ihr den Figaro zugänglich gemacht. Mein Freund Block, von dem ich so gern gewusst hätte, was er von meinem Artikel hielt, schrieb mir nicht. Freilich hatte er ihn gelesen und gestand mir das später auch ein, jedoch nur als Nebeneffekt. Einige Jahre später schrieb er nämlich selbst einen Artikel für den Figaro und wünschte mir, dieses Ereignis unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.
Ich habe gewusst, dass du auch einen Artikel geschrieben hast. Aber ich habe gemeint, besser nicht davon reden zu sollen, weil ich fürchtete, das wäre dir unangenehm. Denn schließlich soll man mit seinen Freunden nicht über die Demütigungen sprechen, die ihnen widerfahren. Und das ist natürlich eine. Wenn man in der Zeitung der Säbelrassler und Wedelschwinger schreibt, der 5-O'Clock-Tees und, nicht zu vergessen, des Weihwassers.
Blocks Charakter war der gleiche geblieben, doch sein Stil weniger preziös geworden, wie das bei manchen Schriftstellern vorkommt, die ihren Manierismus ablegen, wenn sie nicht länger symbolistische Gedichte verfassen, sondern Fortsetzungsromane schreiben. Was Mademoiselle de Forcheville anging, so konnte ich nur mit tiefer Betrübnis an sie denken. Selbst bei Bemerkungen oder Geschenken, die Swann gemacht hatte, gewöhnte man sich an, seinen Namen nicht mehr zu nennen. Und diejenige, die sein Angedenken hätte auffrischen, wenn nicht verewigen können, beschleunigte und vollzog das Werk des Todes und des Vergessens. Und nicht nur hinsichtlich ihres Vaters vollzog Gilbert allmählich das Werk des Vergessens. In mir hatte sie dieses Werk des Vergessens hinsichtlich Albertines beschleunigt. Unter dem Einfluss des Verlangens und folglich des Verlangens nach Glück, das Gilbert in mir während der paar Stunden erregt hatte, in denen ich sie für eine andere gehalten hatte, waren eine Anzahl von Leiden und Gedanken, die noch vor kurzer Zeit meinen Geist beherrscht hatten, von mir gewichen und hatten einen ganzen brüchigen Block von Erinnerungen an Albertine, der womöglich schon seit langer Zeit verwittert war, mit sich gerissen. Allenfalls fühlte ich mich an bestimmten Tagen, an denen jenes Wetter herrschte, das uns wieder mit der Wirklichkeit in Beziehung setzt, indem es unsere Empfindungen wiedererweckt und modifiziert, von Traurigkeit erfüllt, wenn ich an sie dachte. Ich litt an einer Liebe, die nicht mehr existierte. So wie Amputierte bei bestimmten wechselhaften Wetterlagen Schmerzen in dem Bein spüren, das sie verloren haben. Auch wenn es dabei bleibt, dass die Zeit allmählich das Vergessen nach sich zieht, findet aufgrund einer anderen Reaktion dieses Vergessen nicht statt, ohne das Zeitgefühl tiefgreifend zu verändern. Denn es war ihre bruchstückhafte, regellose Interpolation inmitten meines Gedächtnisses, die wie dicker Nebel über dem Ozean, der einem für alle Dinge die Bezugspunkte nimmt, mein Gefühl für Entfernungen in der Zeit verschob und verzerrte, hier verkürzte, dort überdehnte und mich bald glauben ließ, ich sei von den Dingen viel weiter entfernt, bald wieder ihnen viel näher, als ich in Wirklichkeit war. Und mir erschien mein Leben als etwas, dem ebenso der Halt eines individuellen, sich gleichbleibenden und fortdauernden Ichs fehlte, als etwas, das ebenso durch den Tod an dieser oder jener Stelle ein Ende ohne irgendeinen Abschluss finden könnte. Eine andere Person, bei der das Werk des Vergessens, soweit es Albertine anging, zu jener Zeit womöglich noch rascher voranschritt und worin meine Erinnerung an eine zweite Etappe vor dem völligen Vergessen besteht, war André. Zwar kann ich das Vergessen Albertines wohl kaum als einzigen oder auch nur hauptsächlichen, aber doch zumindest als hinreichenden und notwendigen Grund für ein Gespräch bezeichnen, das Albertine mit mir etwa 6 Monate nach jenem führte, von dem ich berichtet habe, und in dem sich ihre Worte so völlig unterschieden von dem, was sie beim ersten Mal zu mir gesagt hatte. Ich erinnere mich, dass es in meinem Zimmer stattfand, denn zu jenem Zeitpunkt hatte ich das Vergnügen, nahezu fleischliche Beziehungen zu ihr zu unterhalten. Aufgrund des kollektiven Charakters, den meine Liebe zu den jungen Mädchen der kleinen Bande anfangs besessen hatte und den sie jetzt wieder annahm. Nun kam André zu mir. Sie hatte nicht viel Zeit.
Und obwohl ich den Gedanken an eine vorübergehende, sinnliche Affäre von mir weise, denn so treu bin ich noch dem Angedenken an Albertine, bin ich glücklicher, Sie, André, bei mir zu haben, als ich es bei einer wundersamerweise wiedergefundenen Albertine gewesen wäre.
Denn André konnte mir mehr Dinge über Albertine erzählen, als Albertine selbst es je getan hatte.
Die Fragen, die mit Albertine zu tun hatten, hafteten nämlich noch in meinem Geist, während meine Zuneigung zu ihr, die seelische wie die körperliche, bereits verschwunden ist. Und mein Begehren, alles über ihr Leben zu wissen, ist jetzt, da es weniger abgenommen hatte, entsprechend größer als das Bedürfnis, sie bei mir zu haben.
Ah ja.
Auf der anderen Seite weckt die Vorstellung, eine Frau habe womöglich Beziehungen mit Albertine gehabt, in mir nur noch das Verlangen, ebenfalls welche mit dieser Frau zu haben.
Ich sagte das André, während ich sie streichelte.
Aber Sie sind ein Mann. Also können wir nicht ganz die gleichen Dinge miteinander machen, die ich mit Albertine gemacht habe.
In der Hoffnung auf vertrauliche Mitteilungen hatte ich ihr damals gesagt, ich hätte gern ein Verhältnis mit einer Frau, die eines mit Albertine gehabt hatte.
Sie war so zärtlich, so leidenschaftlich. Übrigens hat sie sich nicht nur mit mir ihre Vergnügungen gegönnt. Sie hatte bei Madame Védurin einen hübschen Burschen kennengelernt, mit Namen Morel. Die beiden haben sich auf Anhieb verstanden. Er übernahm die Aufgabe, wobei er ihre Erlaubnis hatte, sich ebenfalls seinen Spaß zu gönnen, denn er stand auf Unschuldslämmer und liebte es, sie in die Wüste zu schicken, sobald er sie auf Abwege gebracht hatte. Er übernahm also die Aufgabe, kleine Fischermiezen an entlegenen Stränden zu umgarnen, kleine Wäschemamsels einzuwickeln, die sich in einen feschen Kerl verknallen würden, aber auch auf die Annäherungsversuche eines jungen Mädchens nicht eingegangen wären. Sobald er die Kleine unter dem Daumen hatte, ließ er sie an einen sicheren Ort kommen und händigte sie dort Albertine aus. Aus Angst, Morel zu verlieren, der dabei übrigens mitmischte, gehorchte die Kleine immer und verlor ihn trotzdem. Denn aus Angst vor Konsequenzen und auch, weil ihm ein- oder zweimal reichte, machte er sich unter Hinterlassung einer falschen Adresse dünner. Er besaß einmal sogar die Frechheit, eine von denen und Albertine in ein Freudenhaus in Colville zu schleppen, wo 4 oder 5 sie gemeinsam oder nacheinander vernaschten. Aber Albertine hatte danach schreckliche Gewissensbisse. Ich glaube, bei Ihnen hatte sie ihre Leidenschaft in den Griff bekommen. Und dann war ihre Zuneigung zu Ihnen so groß, dass sie Skrupel hatte. Sie hoffte, dass sie sie retten, dass sie sie heiraten würden. Im Grunde spürte sie, dass das eine Art krimineller Verrücktheit war. Und ich habe mich oft gefragt, ob sie sich selbst umgebracht hat. Ich muss gestehen, dass sie ganz zu Beginn ihres Aufenthalts bei Ihnen ihren Spielen mit mir nicht völlig entsagt hat. Wir wären beinahe erwischt worden.
Sie hatte sich zunutze gemacht, dass Françoise ausgegangen war, um Besorgungen zu machen und dass sie noch nicht nach Hause gekommen waren. Sie hatte alle Lichter gelöscht, damit sie, wenn sie mit ihrem Schlüssel die Tür aufmachten, das Zeit auf der Suche nach dem Schalter verlieren würden. Und sie hatte auch ihre Zimmertür nicht geschlossen. Wir haben gehört, wie sie die Treppe hinaufkam. Ich hatte gerade noch Zeit, mich fertig zu machen, um hinunterzugehen. Unnötige Eile. Denn durch einen unglaublichen Zufall hatten sie ihren Schlüssel vergessen und mussten läuten.
Wie gewisse Glücksfälle, so gibt es auch gewisse Unglücksfälle, die zu spät kommen. Sie nehmen in uns nicht mehr ganz die Größe an, wie sie es noch einige Zeit zuvor getan hätten. Wie ein Gift, das sich verflüchtigt hat, besaßen Worte über Albertine seit einiger Zeit nicht mehr ihre toxische Kraft.
Wie?
Diese Wahrheit, nach der ich so sehr gesucht und die ich so sehr gefürchtet hatte, besteht nur aus ein paar gesprächsweise hingeworfenen Worten, die man nicht einmal ganz durchdenken kann, weil man nicht allein ist.
Und dann hatte sie mich auch wirklich zu überraschend getroffen, da ich mich mit André sehr verausgabt hatte. Für eine solche Wahrheit hätte ich wirklich lieber über mehr Kraft verfügt. Sie drang nicht in mich ein.
Jedenfalls war dies, wenn es denn stimmte, jetzt die ganze nutzlose Wahrheit über das Leben einer Geliebten, die nicht mehr ist. Eine Wahrheit, die, wie es scheint, aus den Tiefen aufsteigt, sobald wir nichts mehr damit anfangen können.
Ich stellte diese Überlegungen unter der Hypothese an, dass André glaubwürdig sei, was immerhin möglich war, und zur Aufrichtigkeit mir gegenüber gerade dadurch gelangt, dass sie jetzt eine Beziehung mit mir hatte. Dabei war ihr in diesem Fall die Tatsache behilflich, dass sie Albertine nicht mehr fürchtete. Denn die Realität der Menschen überlebt für uns ihren Tod nur kurze Zeit. Und nachdem einige Jahre verstrichen sind, ist es damit wie mit den Göttern vergessener Religionen, die man ohne Furcht lästert, weil man nicht mehr an ihre Existenz glaubt. Doch dass André nicht mehr an die Realität Albertines glaubte, konnte zur Folge haben, dass sie ebenso wenig mehr fürchtete, eine Wahrheit zu verraten, von der sie versprochen hatte, sie nicht preiszugeben, wie auch mit einer erfundenen Lüge ihre angebliche Komplizin noch nachträglich zu verleumden.
Hatte ihr dieses Fehlen aller Furcht nun erlaubt, endlich die Wahrheit zu offenbaren, indem sie mir das erzählte? Oder vielmehr, falls sie mich aus irgendeinem Grund für unerträglich glücklich und hochmütig halten sollte und mich peinigen wollte, eine Lüge zu erfinden? Nach ihren Enthüllungen über ihre Beziehungen zu Albertine fügte André noch hinzu, dass Albertine mich hauptsächlich verlassen hatte,
weil sie sich Sorgen darüber machte, was ihre Freundinnen aus der kleinen Bande, aber auch andere denken mochten, wenn sie mitbekam, dass sie bei einem jungen Mann wohnte, mit dem sie nicht verheiratet war. Ich weiß, sie wohnte bei ihrer Mutter. Aber das macht keinen Unterschied. Sie wissen ja nicht, wie die Welt junger Mädchen beschaffen ist, was sie alles voreinander verbergen, wie sie die Meinungen der anderen fürchten.
Vielleicht erklärte das, was sie sagte, warum Albertine, die sich mir später in Paris hingegeben hatte, sich mir in Balbec verweigerte. Haben Sie so etwas auch in dem unbewohnten Apartment Ihrer Großmutter gemacht?
Oh nein, niemals, da wären wir gestört worden. Außerdem machte Albertine so etwas lieber auf dem Land.
Wo denn?
Früher, als wir noch nicht die Zeit hatten, weit wegzufahren, sind wir in den Parc de Butchemont gegangen. Sie kannte da ein Haus. Oder auch einfach unter den Bäumen, da war nie jemand. Und auch in der Grotte des kleinen Schlösschens von Madame de Pompadour, dem Petit Trianon Versailles.
Wenn das zutraf, was André behauptete, und zunächst hatte ich keinen Zweifel daran, dann war die wirkliche Albertine, die ich jetzt entdeckte, nachdem ich schon so viele unterschiedliche Erscheinungsformen Albertines kennengelernt hatte, nur sehr wenig verschieden von dem orgiastischen Mädchen, das ich in ihr an jenem ersten Tag vermutet hatte, als sie auf dem Deich von Balbec aufgetaucht war und mir nach und nach so viele Ansichten von sich geboten hatte. Ich muss sagen, so traurig ich auch wegen der Worte Andres war, fand ich es trotz allem erfreulicher, dass die Wahrheit schließlich im Einklang mit dem stand, was mein Instinkt anfangs geahnt hatte, statt mit dem erbärmlichen Optimismus, dem ich anschließend feige erlegen war. Mir war es lieber, dass sich das Leben auf der Höhe unserer Intuitionen bewegte. Und stimmten diejenigen, die ich am ersten Tag am Strand gehabt hatte, als ich glaubte, dass die jungen Mädchen den Rausch der Lust und des Lasters verkörperten, nicht mit all dem überein, was mir Block gesagt hatte, als er diese Welt für mich so sehr verschönert hatte, indem er mir die Universalität des Verlangens aufzeigte, so dass es mich fortan bei allen meinen Spaziergängen, bei jeder Begegnung durchschauerte?
Haben diese Ausflüge zu den Buttes Chaumont stattgefunden, wenn Sie Albertine bei mir zu Hause abholten?
Oh nein. Von dem Tag an, an dem sie mit Ihnen aus Balbec zurückgekommen ist, hat sie niemals mehr etwas mit mir gemacht. Bis auf das eine Mal, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ich durfte nicht einmal mehr mit ihr von diesen Dingen reden.
Aber meine liebe André, warum noch lügen? Durch den allergrößten Zufall, denn ich versuche niemals etwas herauszufinden, habe ich bis in die kleinsten Einzelheiten Dine dieser Art erfahren, die Albertine getan hat. Und wenn ich Ihnen das präzisieren soll, am Flussufer mit einer Wäscherin, kaum einige Tage vor ihrem Tod.
Nachdem sie sie verlassen hat vielleicht? Davon weiß ich nichts.
Mir begann klar zu werden, dass das System der vielfachen Gründe für eine einzige Handlung, das Albertine so geschickt im Umgang mit ihren Freundinnen handhabte, wenn sie jede einzelne von ihnen glauben ließ, sie sei nur ihretwegen gekommen, lediglich eine Art künstliches, bewusstes Sinnbild für die verschiedenen Aspekte war, unter denen eine Handlung je nach der Sichtweise erscheint, die man einnimmt.
Doch alles in allem verstand ich immer noch nicht besser, warum Albertine mich verlassen hatte.
Was das dritte Mal betrifft, bei dem mir nach meiner Erinnerung zu Bewusstsein kam, dass ich mich der völligen Gleichgültigkeit hinsichtlich Albertines näherte, so geschah dies an einem Tag ziemlich lange nach dem letzten Besuch Andres in Venedig. Meine Mutter hatte mich für einige Wochen nach Venedig mitgenommen und ich genoss dort, da Schönheit ebenso in den bescheidensten wie in den kostbarsten Dingen liegen kann, Eindrücke ähnlich jenen, die ich früher so oft in Cambrai empfunden hatte, jedoch transponiert in eine gänzlich verschiedene und viel reichere Tonart. Wenn um 10 Uhr morgens meine Fensterläden geöffnet wurden, sah ich statt des schwarzen Marmors, zu dem die Schieferdächer von Saint-Hilaire im Morgenglanz wurden, den goldenen Engel des Campanile von San Marco aufflammen. Solange ich im Bett lag, konnte ich allein ihn wahrnehmen. Doch da die Welt nur eine riesige Sonnenuhr ist, auf der ein einziges besonntes Segment uns zu sehen erlaubt, wie spät es ist, dachte ich gleich am ersten Morgen an die Geschäfte in Cambrai am Kirchplatz, die sonntags gerade dabei waren zu schließen, wenn ich zur Messe kam, während unter der schon heißen Sonne ein kräftiger Geruch vom Stroh auf dem Marktplatz aufstieg. Doch was ich vom zweiten Tag an beim Erwachen sah und weswegen ich schnell aufstand, das in meinem Gedächtnis und in meinen Wünschen die Erinnerungen an Cambrai abgelöst hatte, das waren die Eindrücke von meiner ersten morgendlichen Erkundung Venedigs. Eines Venedig, in dem das Alltagsleben nicht weniger real war als in Cambrai.
Wo man wie in Cambrai am Sonntagmorgen das Vergnügen genoss, auf eine festlich geschmückte Straße hinauszutreten, wo jedoch diese Straße ganz und gar aus saphirnem Wasser bestand, das von einem lauwarmen Windhauch erfrischt wurde und von einer so widerstandsfähigen Farbe war, dass meine Augen zur Entspannung ihre Blicke darauf niederlassen konnten. Die Schatten,
die in Combray die Markise des Modengeschäfts und das Schild des Barbiers geworfen hätten, rührten auf der Piazza von den kleinen blauen Blumen her, mit denen das Relief einer Renaissance-Fassade die Wüste des sonnenbeschienenen Pflasters zu seinen Füßen übersäte, ohne dass man freilich, wenn die Sonne stark brannte, in Venedig ebenso wenig wie in Combray umhingekommen wäre, an den Kanalufern die Jalousien hinabzulassen. Doch waren sie hier zwischen den vier Pässen und den Laubornamenten gotischer Fenster ausgespannt. Dies galt auch in unserem Hotel für das Fenster, an dessen Balustrade meine Mutter auf mich wartete und dabei den Kanal mit einer Geduld betrachtete, die sie damals in Combray, zu einer Zeit, als sie in mich jene Hoffnungen setzte, die sich seitdem nicht erfüllt hatten und mich nicht merken lassen wollte, wie sehr sie mich liebte, wohl nicht gezeigt hätte. Jetzt jedoch spürte sie deutlich, dass ihre scheinbare Kälte nichts mehr ändern würde, und die Zärtlichkeit, mit der sie mich verwöhnte, war wie die verbotenen Speisen, die man Kranken nicht mehr vorenthält, wenn man sicher ist, dass sie nicht mehr genesen können. Gewiss, zu all den bescheidenen Besonderheiten, die aus dem Fenster zur Rue de l'Oiseau im Zimmer meiner Tante Leonie etwas Einmaliges machten, existierten in diesem Hotel in Venedig Entsprechungen, die uns später im Gedächtnis bleiben als Beweise, dass diese Wohnung für einige Zeit die unsere war. Doch dafür sie auszusprechen, trugen in Venedig nicht, wie etwa in Combray und wie fast überall sonst, die einfachsten, ergo die hässlichsten Dinge Sorge, sondern der noch halb arabische Spitzbogen einer Fassade, die in allen Gipsabgussmuseen und allen illustrierten Kunstbüchern als eines der Meisterwerke der profanen Architektur im Mittelalter gezeigt wird. Und weil hinter dieser aus Marmor unterschiedlicher Färbung gefertigten Balustrade Maman saß und las, während sie auf mich wartete. Das Venedig der ärmlichen Campi, der verlassenen kleinen Rii, erkundete ich oft am Nachmittag, sofern ich nicht mit meiner Mutter ausging. Dort fand ich nämlich leichter jene Frauen aus dem Volk, die Streichholzverkäuferinnen, Perlenfädlerinnen, die in der Glasbläserei, der Spitzenklöpplerei beschäftigten, all die kleinen Arbeiterinnen in ihren großen schwarzen Fransen umhängen, die zu lieben nichts mich hinderte, weil ich Albertine zum großen Teil vergessen hatte und die mir begehrenswerter erschienen als andere, weil ich mich noch ein wenig an Albertine erinnerte. Wer hätte mir im Übrigen genau zu sagen gewusst, was von meiner Suche nach Venezianerinnen auf diese selbst, was auf Albertine, was auf meinen alten Wunsch von damals zurückzuführen war, nach Venedig zu reisen, in die entlegensten Teile dieser orientalischen Stadt. Ich kehrte zu Fuß durch enge Gassen zurück und sprach einfache Mädchen an, wie Albertine es vielleicht getan hatte und wie ich es gern mit ihr zusammengetan hätte. Doch konnten es nicht die gleichen sein. Damals, als sich Albertine in Venedig aufhielt, wären sie noch Kinder gewesen. Was ich suchte, waren nicht diejenigen, die damals 16 waren, sondern diejenigen, die jetzt 16 waren. Denn was ich jetzt in Ermangelung einer besonderen Eigenschaft, die mir entging, an einer Person liebte, war ihre Jugend. Ich wusste, dass die Jugend derjenigen, die ich gekannt hatte, nur noch in meiner fiebrigen Erinnerung existierte. Und dass ich, so sehr mich auch danach verlangte, zu ihnen zu gelangen, wenn ich sie mir in meinem Gedächtnis vorstellte, nicht sie pflücken durfte, wenn ich wirklich die Jugend und die Blüte des Jahres ernten wollte. Die Sonne stand noch hoch am Himmel, wenn ich aufbrach, um mich mit meiner Mutter auf der Piazzetta zu treffen. Wir riefen eine Gondel am Dogenpalast.
Deine Grand-Mère hätte die Sanftheit dieser Rosatöne geliebt, weil sie ohne alle Manieriertheit ist. Und welche Schlichtheit, die mit der Schlichtheit der Natur konkurrieren könnte, hätte sie in all dieser Schönheit gefunden, die so voller Dinge ist, die kein Arrangement mehr benötigen, die sich präsentieren, wie sie sind. Der Dogenpalast in seiner kubischen Form, die Säulen,
von denen du meinst, sie stammten vom Palast des Herodes aus Jerusalem, mitten auf der Piazzetta. Und noch weniger herausgestellt, beinahe, als hätten sie keinen anderen Platz gefunden. Die Säulen von Saint-Jean d'Acre. Und dann diese Pferde auf dem Balkon von San Marco. Danny Grommet hätte ebenso viel Freude daran gehabt, die Sonne über dem Dogenpalast untergehen zu sehen, wie über einem Berggipfel.
Und es lag tatsächlich einiges an Wahrheit in dem, was meine Mutter sagte. Denn wir sahen, während die Gondel den Canal Grande wieder hinauffuhr, um uns zurückzubringen, wie die Reihe der Paläste, zwischen denen wir hindurchglitten, das Licht und die Stunde auf ihren rosafarbenen Flanken spiegelte und sich mit ihnen wandelte. Weniger nach Art privater Wohnhäuser und berühmter Bauwerke, sondern wie eine Kette von Marmorklippen, zu deren Füßen man am Abend im Boot spazieren fährt, um dem Sonnenuntergang zuzusehen. Damit ließen die zu beiden Seiten der Fahrrinne angeordneten Gebäude an Naturschauplätze denken, einer Natur jedoch, die ihr Werk mit menschlicher Einbildungskraft erschaffen hatte. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht oft am Abend gespürt hätte, wie die Albertine von früher in meinem tiefsten Inneren, wenn auch unsichtbar für mich, eingeschlossen war, wie in den Bleikammern eines inneren Venedig, wie in einem Gefängnis, dessen unnachgiebige Wände manchmal irgendein Zwischenfall zur Seite gleiten ließ, bis sie mir eine Öffnung in diese Vergangenheit boten. So öffnete zum Beispiel eines Abends ein Brief von meinem Börsenmakler einen Augenblick lang für mich die Pforten des Gefängnisses, in dem Albertine in mir lebte. Seit ihrem Tod hatte ich mich nicht mehr mit Spekulationen befasst, die ich nur unternommen hatte, um mehr Geld für sie zu haben. Nun, die Zeiten hatten sich geändert. Große Weisheiten der vergangenen Epoche waren von denen der jetzigen widerlegt worden. Wie es auch damals Monsieur Thiers ergangen war, der meinte, die Eisenbahn werde niemals ein Erfolg werden. Und allein schon für die englischen Consols und für die Raffinerie Seine musste ich dem Börsenmakler so erhebliche Kursdifferenzen und zugleich noch Zinsen und Prolongationsdifferenzen bezahlen, dass ich mich Hals über Kopf entschloss, alles zu verkaufen. Und plötzlich feststellen musste, dass ich kaum noch ein Fünftel dessen besaß, was ich von meiner Großmutter geerbt und auch zu Lebzeiten Albertines noch besessen hatte. Was meinen relativen Ruin anbelangte, so war er für mich umso ärgerlicher, als sich meine venezianischen Interessen seit kurzem auf eine junge Glaswarenverkäuferin mit einem blumenhaften Teint konzentriert hatten, der dem entzückten Auge eine ganze Skala orangefarbener Töne bot und in mir ein solches Verlangen auslöste, sie jeden Tag wiederzusehen, dass ich in dem Gefühl, dass meine Mutter und ich Venedig bald verlassen würden, entschlossen war zu versuchen, ihr in Paris irgendeine Stellung zu verschaffen, die es mir erlauben würde, mich nicht mehr von ihr zu trennen. Die Schönheit ihrer 17 Jahre war so edel und strahlend, dass sie zu einem wahren Tizian machte, den es vor der Abreise zu erwerben galt. Aber würde das geringe mir verbliebene Vermögen eine ausreichende Versuchung für sie darstellen, ihr Land zu verlassen und ganz allein für mich in Paris zu leben? Doch als ich den Brief meines Maklers zu Ende las, stieß ich auf den Satz, ich werde mich um ihre Termingeschäfte kümmern, der mich an einen beinahe ebenso professionell heuchlerischen Ausdruck erinnerte, den die Badefrau in Balbec benutzt hatte, als sie Aimé von Albertine erzählte. Ich habe mich persönlich um sie gekümmert, hatte sie gesagt. Und diese Worte, die mir nie wieder in den Sinn gekommen waren, ließen wie ein Sesam die Türen des Verlieses sich in den Angeln drehen. Ein anderes Mal, in San Giorgio degli Schiavoni, rief ein in der gleichen Weise stilisierter Adler neben einem der Apostel die Erinnerung an jene beiden Ringe und fast auch das gleiche Leiden, das sie damals ausgelöst hatten, wach, auf deren Ähnlichkeit mich Françoise hingewiesen
und von denen ich niemals herausgefunden hatte, von wem sie Albertine geschenkt worden waren. Eines Abends jedoch trug sich ein Ereignis zu, das eigentlich meine Liebe zu Albertine hätte wiedererstehen lassen müssen. In dem Augenblick, in dem unsere Gondel an den Stufen des Hotels anlegte, händigte mir der Portier eine Depesche aus.
Der Angestellte des Telegrafenbüros hat sie Monsieur schon dreimal selbst übergeben wollen.
Ich warf einen Blick auf einen Text voller falsch übermittelter Wörter, aus dem ich dennoch das Folgende herauslesen konnte. Lieber Freund, Sie halten mich für tot. Entschuldigen Sie, ich bin ganz lebendig. Ich möchte Sie sehen, mit Ihnen über Heirat reden. Wann kommen Sie zurück? Herzlichst, Albertine. Nun geschah in entgegengesetzter Weise das Gleiche wie im Falle meiner Großmutter. Als ich die Tatsache erfuhr, dass meine Großmutter gestorben war, hatte ich zuerst keinen Kummer empfunden. Und unter ihrem Tod hatte ich erst dann wirklich gelitten, nachdem unwillkürliche Erinnerungen sie für mich wieder zum Leben erweckt hatten. Jetzt, wo Albertine für mich nicht mehr in meinem Denken lebte, bereitete mir die Nachricht, dass sie noch lebe, nicht so viel Freude, wie ich geglaubt hätte. Albertine war für mich nur ein Bündel von Gedanken gewesen. Sie hatte ihren körperlichen Tod überlebt, solange diese Gedanken in mir lebendig waren. Umgekehrt erstand jetzt, wo diese Gedanken abgestorben waren, Albertine mitnichten mit ihrem Körper wieder auf. Und bei der Feststellung, dass ich mich über die Nachricht, sie lebe noch, nicht freute und dass ich sie nicht mehr liebte, hätte ich bestürzter sein müssen als jemand, der sich nach Monaten des Reisens oder der Krankheit in einem Spiegel betrachtet und bemerkt, dass er weiße Haare und ein neues Gesicht, das eines reifen Mannes oder eines Greises, bekommen hat.
Die Entflohene. Hörspiel nach dem Roman La Fugitive von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 3. Besetzung: Erzähler und Marcel, Felix Göser. André, Elisa Schlott. Block, Paul Herwig. Maman, Angela Winkler. Madame de Guermantes, Stefanie Eid. Monsieur de Guermantes, Ulrich Nöten. Portier, Martin Engler. Musik, Ensemble Modern. Musikaufnahmen: Philipp Knob, Alexander Kolb und Christoph Klaassen. Ton und Technik: Christian Bader, Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regieassistenz: Konstanze Renner. Komposition: Hermann Kretschmar. Hörspielbearbeitung: Manfred Hess und Hermann Kretschmar. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2022.